Wir haben Dinge schon gesungen, wo der ein oder andere sich vielleicht gedacht hat, was soll das jetzt eigentlich bedeuten? Wir haben gesungen über das Erlösungswerk. Wir haben gesungen, in deinem Blut bin ich gerecht und rein. Ja, das ist etwas, ich habe das schon mal gehört, als ich noch nicht gläubig war, hat mir das jemand gesagt, dass durch das Opfer Jesu, durch das Blut Jesu, wir Sündenvergebung bekommen, wir rein werden können. Und da habe ich nur gedacht, wie kann man nur sowas glauben? Ja, sowas Primitives, dass das Blut fließen muss, dass wir ein Opfer brauchen, um gerecht und rein zu werden. Da habe ich nur innerlich eine Ablehnung dagegen gehabt und konnte es nicht fassen, dass in der heutigen Zeit es Menschen gibt, die das tatsächlich glauben. Ja, das ist vielleicht etwas für irgendwie für Eingeborene, die irgendwo sind, die noch Opfer darbringen. Und jetzt wird hier in der heutigen Zeit davon gesprochen, dass wir so ein Opfer brauchen. Und in verschiedenen Liedern kam das jetzt ja auch zum Ausdruck. Und da möchte ich auch etwas drauf eingehen. Und zwar sagt uns die Bibel, dass es zwei Seiten der Medaille gibt. Das Evangelium ist eine frohe Botschaft. Die macht froh. Die verändert Menschen, so wie Mercedes es erzählt hat, dass sie verändert worden ist. Das ist das Evangelium. Aber als ich diese Botschaft gehört habe, ist viele Jahre her, hat sie mich nicht froh gemacht, sondern ich hatte eben solche Gedanken darüber. Und der Grund ist, dass die erste Seite der Medaille einfach gefehlt hat. Davon wusste ich nichts. Und wir müssen uns vor Augen führen, dass das Evangelium zwei Seiten hat. Eine Seite, die erstmal sehr unangenehm ist, und eine Seite, die froh macht. Wenn wir aber diese unangenehme Seite nicht verstehen, dann können wir das ganze Evangelium nicht verstehen. Deswegen möchte ich darauf auch eingehen. Und tatsächlich ist es die Bibel, die uns das aufzeigen kann. Der Evangelist Ironside erzählt mal folgende Begebenheit. Und zwar ging es da um einen Kunstkenner, der meinte, er kennt sich sehr gut aus und kann sehr gut Bilder beurteilen. Ja, und er ging öfters mal in ein Museum, auch mit Freunden zusammen. Er war schon etwas älter und konnte nicht mehr so gut sehen. Und an diesem Tag hatte er seine Brille vergessen. Und so ging er von einem Bild zum anderen und erklärte seinen Freunden, ob das Bild gelungen war oder nicht. Dann blieb er wieder stehen und sagte also, na, dieses Bild, also das überzeugt mich nicht so. Also die ganzen Konturen passen nicht so, die sehen nicht so schön aus. Und wenn man eigentlich genau nachdenkt, das Subjekt, das der Maler da genommen hat, war wahrscheinlich sehr hässlich. Also der Maler, der war nicht sehr schlau, dass er sich dieses Subjekt ausgesucht hat, dass er diese Person malen wollte. Und ja, wenn das ein Meisterstück werden sollte, hätte er einfach sich für etwas anderes entscheiden sollen. Und so redete er da vor sich hin und erklärte es seinen Freunden, und seine Frau nahte sich ihm, als die Möglichkeit dazu war, und flüsterte ihm zu: Schatz, das ist ein Spiegel. Dann war er natürlich sehr beschämt, ja, wie er da sich selbst beurteilt hatte. Und er schaute in diesen Spiegel und er konnte sich natürlich auch gar nicht mehr richtig erkennen ohne seine Brille. Und tatsächlich haben wir auch hier einen Spiegel anderer Art. Die Bibel ist ein Spiegel für uns. Wenn wir darin lesen, dann wird uns aufgezeigt, wie wir sind. Viele Menschen haben schon mal angefangen, in der Bibel zu lesen, irgendwo aufgeschlagen, mal ein bisschen nachgelesen und haben von Sünde gelesen, von Dingen gelesen, die ihnen nicht so sehr gefallen haben, und wieder zugeschlagen. Warum? Weil, wenn wir uns gegenüber anderen Personen darstellen, versuchen wir uns doch immer besser darzustellen, als wir sind. Wir versuchen, Schwächen zu verdecken, wir versuchen, höflich zu sein, nett zu sein. Normalerweise, es gibt auch andere Personen, aber normalerweise ist das ja der Fall. Wir versuchen, dass die anderen gut von uns denken. Ja, und wenn wir gelobt werden, wenn uns gesagt wird, das kannst du wirklich gut oder du bist wirklich nett, dann freuen wir uns drüber, und ja, die Gefahr ist sogar da, dass wir das wirklich glauben, dass wir diese Beurteilung glauben über uns und meinen, wir sind ganz in Ordnung. Ja, so war es sicher auch bei Mercedes, so war es in meinem Leben. Ich dachte, ich habe ein soziales Engagement, mir sind andere nicht egal, ich will auch irgendwann im Leben mal was Soziales tun, für andere da sein, und das ist doch ganz in Ordnung. Wenn wir jetzt den Bibelvers anschauen, den wir schon gesehen haben vorher, dann sehen wir hier etwas anderes, aber es wird auch nicht auf den ersten Blick deutlich. Jesus ruft ja die Menschen zu sich, er sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ein sehr schöner Vers, und wenn man tatsächlich Sorgen hat im Leben, meint man, das ist ja super. Man kann zu Jesus kommen und alle Sorgen bei Jesus abgeben. Und tatsächlich war das auch das, was ich früher dachte. Ich dachte, Glaube, das ist etwas für Schwache, das ist etwas für solche, die mit dem Leben nicht klarkommen, die jemand brauchen, der ihre Probleme und ihre Sorgen abnimmt, wo sie alles zu ihm bringen können, aber jemand, der fest im Leben steht, mit beiden Beinen auf der Erde steht, der braucht das nicht. Der braucht nicht eine Krücke, einen Glauben, eine Religion, wo er alles abgeben kann und wo er einfach die Dinge, wo er nicht klarkommt im Leben, dann dem Herrn bringen kann. Sowas habe ich wirklich belächelt, und es gibt viele tatsächlich auch heute, die so etwas belächeln und die dieser Meinung sind, dass Glaube und Religion dazu da sind, eben um Menschen, die schwach sind, die Probleme haben, weiterzuhelfen. Oder wie auch gesagt wird, Religion ist Opium für das Volk. Die Frage ist, wenn wir von Sünde sprechen, und das tut dieser Vers, der Herr Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, da meint er nicht etwa die Sorgen, sondern er meint Sünde. Die Bibel sagt uns, und das ist das, was unangenehm ist für den Menschen, wenn er sich damit beschäftigt, die Bibel sagt uns, dass alle Menschen mit Sünde beladen sind. Und diejenigen, die das erkannt haben, die das eingesehen haben, die werden aufgefordert, zu ihm zu kommen. Wer diesen ersten Punkt nicht erkannt hat, dass er ein Sünder ist, der braucht erst gar nicht zu Jesus kommen. Warum? Weil die Einladung gilt ihm nicht. Die Grundvoraussetzung für das Evangelium ist gar nicht da. Nun könnte man wieder sagen, und auch das habe ich gedacht und haben viele gedacht und denken viele heute, Sünde, das ist alles relativ. Oder Sünde, das ist ein Begriff aus dem Mittelalter, der ist nicht für unsere heutige Zeit. Manche sagen Sünde, okay, Sünde in Ordnung, wenn ich zu schnell fahre, das ist Sünde, das ist eine Verkehrssünde. Andere sagen, wenn ich zu viel esse, zum Beispiel eine Tafel Schokolade auf einmal, das ist dann auch wieder eine Sünde. Dann habe ich gesündigt, muss wieder Kalorien abbauen. Die Frage ist, gibt es einen höheren Maßstab? Gibt es jemanden, der uns sagt, was Sünde ist? Ja, wir hatten jetzt ja vor kurzem das Jubiläum des Mauerfalles und da gab es viele Dokumentationen über den Mauerfall, über die DDR. Und damals kam auch die Frage auf, wie geht man um mit denjenigen, die an der Grenze geschossen haben und die wirklich Menschen, die fliehen wollten, getötet haben. Sie haben Befehle ausgeführt, sie haben ganz in Übereinstimmung mit ihrem Staat, nämlich mit der DDR, gehandelt. Sie haben nicht gegen die Gesetze verstoßen. Und das ging dann bis vor das Bundesverfassungsgericht. Und im Bundesverfassungsgericht wurde entschieden, man kann sie zur Rechenschaft ziehen. Man kann sie zur Rechenschaft ziehen, obwohl sie in Übereinstimmung mit den Gesetzen ihres Landes gehandelt haben. Und das wirft eine Frage auf, nämlich für uns, wenn wir uns an die Gesetze unseres Landes halten, und wir haben ja einen Rechtsstaat, ja, und da wird ja gesagt, im Rechtsstaat, da ist alles in Ordnung, und wir können auch dankbar sein, dass wir diesen Rechtsstaat haben, so viel er auch kritisiert wird, an manchen Punkten zu Recht. Aber trotzdem können wir dankbar sein, wenn wir das vergleichen mit anderen Ländern, was für Zustände da herrschen. Und dann könnten wir sagen, wir sind in dem Rechtsstaat, wir halten uns an die Vorschriften, wir sind höflich, wir sind hilfsbereit, wir bringen niemanden um. Könnte es sein, dass wir trotzdem eines Tages von einer höheren Instanz verurteilt werden? Und die Bibel sagt dazu ganz klar ja. Die Frage ist aber, wie können wir das wissen? Denn heutzutage sagt man ja, alles ist relativ. Die Bibel ist relativ, es gibt andere Bücher, es gibt den Koran, es gibt andere heilige Bücher, die widersprechen sich. Und ja, manche sagen, wenn man nur glaubt, ist egal, was man glaubt, Hauptsache man glaubt es von Herzen und man folgt seiner Religion. Die Frage ist aber, gibt es eine Wahrheit? Die Mercedes hat vorher gesagt, sie wünscht sich, dass andere auch diese Wahrheit erkennen. Sie hat also von Wahrheit gesprochen. Und die Frage ist, gibt es das überhaupt? Oder ist tatsächlich alles relativ? Und es ist schön, dass Mercedes das glaubt und dass sie ihren Frieden gefunden hat und jeder kann nach seiner Fasson selig werden. Tatsächlich ist diese Ideologie des Relativismus keine neuartige Erscheinung. Schon im Römischen Reich war der Relativismus weit verbreitet. Und wir sehen in der Bibel, dass Pilatus das auch geglaubt hat. Im Römischen Reich gab es sehr viele Götter. Jeder durfte seine eigenen Götter haben. Und das war alles in Ordnung, solange niemand gesagt hat, es gibt einen wahren Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und als Jesus vor Pilatus war und er ihn fragte, bist du ein König? Denn das wurde über ihn behauptet. Er fragte ihn, bist du ein König? Sagte der Herr Jesus, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin gekommen, um der Wahrheit Zeugnis zu geben. Ich bin gekommen, um der Wahrheit Zeugnis zu geben. Das ist der Anspruch, den Jesus selbst erhoben hat. Und die Antwort von Pilatus war, was ist Wahrheit? Das war seine Antwort. Aber wir wissen auch, er ist nachdenklich geworden, denn er wollte ihn freilassen. Was ist Wahrheit? Und das ist eine Frage, die heute aktueller ist denn je. Sie ist wichtig, denn wir sind in einer Entwicklung, wo von Wahrheit in dem Sinne, wie es die Bibel tut, nicht mehr gesprochen wird. Manche kennen vielleicht den Philosophen Immanuel Kant. Ich war ein großer Fan von Kant. Und das, was er sagte, es gibt möglicherweise einen Gott, aber wir haben keine Möglichkeit, diesen Gott wirklich persönlich zu erkennen. Weil wenn es diesen Gott gibt, dann befindet er sich irgendwo in einer anderen Dimension für uns nicht zugänglich, weit weg von uns Menschen. Und diese Philosophie gefiel mir sehr gut und die führte mich auch dahin, dass ich zumindest akzeptieren konnte, es gibt zumindest vielleicht eine höhere Macht, es gibt vielleicht einen Gott, aber wir wissen nichts davon, er hat mit uns nichts zu tun. Das Interessante ist der Name, der Vorname Immanuel. Immanuel bedeutet nämlich Gott mit uns. Ich denke, das ist eine Ironie der Geschichte, dass er Immanuel hieß, Gott mit uns. Und die Bibel sagt uns ganz klar, dass Gott in diese Welt hineingekommen ist. Sie sagt uns, er hat erstmal Propheten geschickt und die Propheten haben uns die Wahrheit Gottes mitgeteilt. Sie haben uns mitgeteilt, wie Gott ist, wie wir Gott erkennen können, wie wir Gott nahen können. Und der Höhepunkt der Heilsgeschichte ist, dass Jesus Christus selbst die Nebelwand zerrissen hat und zu uns gekommen ist, Mensch geworden ist. Die Bibel sagt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass er eins mit Gott ist. Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Und hier sehen wir, Jesus selbst ist Gott und wir können sagen, Gott selbst kam in diese Welt. Gott selbst kam, um sich uns mitzuteilen und um uns zu erlösen. Und die Frage ist, wie können wir das wissen? Ja, wenn Mercedes erzählt, dass sie das erkannt hat, dann ist es ja ganz subjektiv. Wenn ich erzähle, ich habe das erkannt, ist es auch subjektiv. All die Menschen, die sagen, ich habe das erkannt, sprechen natürlich von ihrer Erfahrung. Die Frage ist, können wir objektiv wissen, dass diese Dinge wahr sind. Und tatsächlich haben wir mehrere Beweise dafür. Es würde den Rahmen sprengen, wenn ich auf alle eingehe. Deswegen möchte ich nur drei Punkte. Das erste ist, was Mercedes selbst schon erwähnt hat. Die Bibel sagt, dass Gott dem Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Das heißt, jeder Mensch hat ein Bewusstsein von der Ewigkeit. Auch da würde ich, wenn ich zurückgehe, ein paar Jahre widersprechen. Ein Lehrer hat mal zu mir gesagt, das war noch in der Schulzeit, er hat zu mir gesagt, jeder Mensch glaubt an etwas, an irgendetwas glaubt jeder Mensch. Und da habe ich innerlich nur gesagt, nein, das stimmt nicht. Ich glaube an gar nichts, an nichts. Er hat nicht recht. Erst später habe ich erkannt, dass ich sehr wohl an was geglaubt habe. Ich habe an Materialismus geglaubt, an Evolutionstheorie, dass alles durch Zufall entstanden ist, durch einen Urknall und so weiter und so fort. Das war mein Glaube, das war der Glaube, von dem ich fest, felsenfest überzeugt war. Und somit ist es wahr, dass jeder Mensch an etwas glaubt. Hat jeder Mensch aber jederzeit einen Sinn für die Ewigkeit? Das ist die andere Frage. Und da muss man sagen, nein, das ist nicht jederzeit so, aber es gibt Momente im Leben, wo dieses Bewusstsein um die Ewigkeit zum Vorschein kommt. Es kann sein, dass man zum Beispiel mit dem Tod konfrontiert wird und dass man auf einmal eine Ahnung von etwas Höherem hat, von dem Gericht hat, von Dingen hat, an die man vorher nie gedacht hat. Und dafür gibt es viele Zeugnisse. Es gibt Phasen im Leben, wo tatsächlich dieses Bewusstsein, das Gott in unser Herz gelegt hat, zum Vorschein kommt und Gott in seiner Gnade das auch zum Vorschein bringt. Es ist Gnade, wenn man anfängt, über die Ewigkeit nachzudenken. Also das ist dem Menschen ins Herz gelegt Und es kann sein, der eine sagt, ich habe das noch nie irgendwie bewusst erfahren. Dieser Moment kann noch kommen durch Gottes Gnade, aber dieses Bewusstsein der Ewigkeit ist da. Und das ist ein Beweis dafür, dass Gott existiert, dass er dieses Bewusstsein dem Menschen und nicht etwa dem Tier gegeben hat. Er hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Ein weiterer Beweis ist natürlich die Bibel selbst. Wenn man die Bibel studiert, wird man erkennen, wenn man aufrichtig die Bibel liest, dass die Bibel fehlerfrei und vollkommen ist. Da muss ich wieder sagen, als ich die Bibel angefangen habe zu lesen, habe ich x Widersprüche gefunden. Aber mit der Zeit, als ich mich mehr damit beschäftigt habe, habe ich Erklärungen gefunden, die mir klar gezeigt haben, dass das Problem bei mir war, dass ich einfach diese Stellen nicht richtig verstanden hatte. Und diese Widersprüche haben sich in nichts aufgelöst. Die Bibel ist vollkommen und gleicht sich damit mit keinem anderen Buch der Welt, auch mit keinem anderen heiligen Buch. Die Bibel ist perfekt und die Bibel enthält Prophetien, die bis heute in die Zeit heute hineingehen, die sich heute vor unseren Augen erfüllen. Das Volk Israel ist ein Beispiel dafür. Dinge, die seit 1948 passieren, die sind vorausgesagt worden in der Bibel und erfüllen sich ganz genau. Und es gibt viele andere Prophetien. Je nachdem, wie man es zählt, haben wir über 3000 Prophetien, die sich bereits erfüllt haben. Und da unterscheidet sich die Bibel komplett von zum Beispiel Nostradamus oder anderen Büchern, die ja auch Prophetien enthalten. Diese Prophetien sind oft sehr vage und nicht genau, nicht nachvollziehbar. Man kann sie auf x Ereignisse deuten. Die Prophetien der Bibel sind aber exakt und man kann genau nachvollziehen, diese Prophetien haben sich tatsächlich erfüllt. Ein weiterer Punkt und der letzte Punkt ist das Evangelium selbst. Wenn wir das Evangelium wirklich in seiner Gänze verstehen, dann sehen wir, dass es eine geniale Botschaft ist. Eine Botschaft von unendlicher Weisheit, die gleichzeitig so einfach ist, dass jedes Kind sie verstehen kann. Und wir sehen hier, dass diese Botschaft sich unterscheidet von allen Religionen der Welt. Deswegen muss man auch sagen, von der Bibel her gibt es Religionen und es gibt das Evangelium. Der biblische Glaube ist keine Religion. Warum? Weil Religion bedeutet, die Verbindung zu Gott aufbauen aus eigener Kraft. Religiare vom Lateinischen. Hier geht es um das Evangelium und nicht um Religion. Und das Evangelium unterscheidet sich von allen Ideologien der Welt. Und ich hoffe, dass wir das noch sehen werden. Nun, wenn wir sprechen und sagen, in seinem Blut bin ich gerecht und rein, dann sehen wir dadurch, wir brauchen genau das. Wir brauchen Heiligkeit, wir brauchen Gerechtigkeit. Und warum brauchen wir das? Die Bibel spricht hier von Gott selbst, wie Gott selbst ist. In Habakuk 1, Vers 13 heißt es, deine Augen sind so rein, dass sie das Böse nicht ansehen können. Du kannst dem Unheil nicht zuschauen. Wie ist Gott? Das müssen wir uns fragen. Man hört ja sehr oft, dass Gott der Liebe Gott ist. Und die Bibel sagt uns auch tatsächlich, Gott ist Liebe. Also Liebe ist tatsächlich eine Eigenschaft Gottes. Das ist richtig. Die Bibel sagt uns aber auch, dass Gott ein heiliger und gerechter Gott ist. Und Heiligkeit und Sünde, das steht im direkten Widerspruch zueinander. Warum? Weil Sünde bedeutet, etwas zu tun, was gegen Gottes offenbarten Willen geht. Sünde widerspricht also dem Willen Gottes. Gott kann deswegen auch nicht sündigen, weil alles, was er tut, entspricht ja seinem Willen. Gott ist heilig und gerecht und die Gerechtigkeit fordert auch die Bestrafung. Das kennen wir alle. Wenn gerade in dieser Situation damals in Bezug auf diese Menschen, die andere erschossen haben, haben dem viele zugestimmt, haben viele sogar gesagt oder waren der Meinung, da wäre auch die Todesstrafe angebracht bei manchen, die so grausam waren und ja, gemordet haben. Man wünscht sich tatsächlich, wenn Verbrechen geschehen, wünscht man sich die Bestrafung dieser Verbrechen. Und ein gerechter Richter, von dem erwartet man, dass er zu Recht auch das Gericht verhängt, dass er die Bestrafung ausspricht, wenn das Verbrechen bewiesen ist. Und so ist Gott. Gott ist ein gerechter Richter. Die Bibel sagt uns, dass Sünde, was Verbrechen in Gottes Augen darstellen, dass Sünde immer eine Bestrafung nötig macht. Dass Gott Sünde bestraft, dass Gott zornig ist über Sünde, dass Gott zornig ist, wenn man seinen Willen übertritt. Etwas, was man auch nicht so gern hören möchte heutzutage, dass Gott heilig ist, dass Gott gerecht ist, dass Gott zornig ist. Warum? Weil es gegen seine Natur geht. Es ist genau das Gegenteil von seiner Natur, seinen Willen zu übertreten. Und deswegen führt Sünde letztendlich zum Tod. Und die Bibel sagt sogar zum ewigen Tod. Nun, wir hatten das gesehen, dass diese Ewigkeit ja im Herzen des Menschen ist. Und da gibt es ein Beispiel, was der Pastor Wilhelm Busch erzählt. Er war ja viel tätig während dem Zweiten Weltkrieg, hat das Evangelium verkündigt, musste auch ins Gefängnis um des Evangeliums willen. Und er berichtet von einem Soldaten, der tödlich verletzt war. Und dieser Soldat wusste, er wird bald sterben. Er wird bald sterben. Und dann ließ er den Pfarrer rufen und sagte zu ihm, dass er wegen seinen Sünden ein sehr schlechtes Gewissen hat, dass er Angst hat vor dem Gericht und ob es wirklich stimmt, dass alle Menschen ausnahmslos in den Himmel kommen oder ob er sich Sorgen machen muss. Und der Pfarrer sagte zu ihm, du musst dir keine Sorgen machen, es ist alles gut, alle kommen in den Himmel, du kannst einfach sterben und brauchst nichts zu befürchten. Und hier sehen wir ein Beispiel, wo jemand wachgerüttelt wurde im Angesicht des Todes, wo er Erkenntnis bekam von seiner Schuld und sich gesehnt hat nach Vergebung, aber er dann falsch informiert wurde und deswegen dann verloren ging. Und der Herr Jesus selbst, er spricht davon, er spricht von solchen Situationen, er verurteilt zum Beispiel die religiösen Führer seiner Zeit und sagt Folgendes im Matthäusevangelium. Matthäus 23, Vers 13, da sagt er, aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt, ihr selbst geht nicht hinein und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Ja, das waren die religiösen Führer, auf die die Menschen gehört haben. Das waren wie heute die Priester und Pfarrer. Und Jesus verurteilt sie und sagt, ihr schließt das Reich zu vor den Menschen, die hinein wollen, und ihr selbst geht auch nicht hinein. Ihr selbst geht auch nicht hinein. Und viele Menschen vertrauen aber dem, was der Pfarrer sagt. Das kann ich von meinem eigenen Leben auch wieder erzählen. Bei mir war es ein evangelischer Pfarrer, der dazu beitrug, dass ich Atheist wurde. Warum? Weil er gesagt hat, die Bibel kann man nicht ernst nehmen, der Schöpfungsbericht ist eine Märchengeschichte. Und so hat er über die Bibel gesprochen. Und da habe ich mir gedacht, wenn sogar der Pfarrer sowas sagt, dann brauche ich auch nichts zu glauben. Und dann wurde ich Atheist. Und das ist das, was man oft heute zu hören bekommt. Es sagen nicht alle so offen. Viele Pfarrer glauben das so, sagen es nicht so offen, weil sie gemerkt haben, das kommt bei vielen nicht so gut an. Nun, manch einer mag denken, ja, wie soll ich das jetzt wissen? Der Schwätzer da vorne, wie kann der uns das jetzt sagen und weiß mehr als der Pfarrer? Und da möchte ich an der Stelle betonen, dass das, was ich hier weitergebe, nicht meine Botschaft ist, sondern das ist die Botschaft der Bibel. Das ist, was die Bibel uns sagt. Und die Bibel, das ist das Wort, das Autorität hat. Der Jesus nennt sich selbst der treue und wahrhaftige Zeuge. Wer war tot und ist vom Tod zurückgekommen? Das war der Herr Jesus Christus. Also die einzige autoritative Informationsquelle in Bezug auf die Ewigkeit ist der Herr Jesus Christus selbst. Es ist egal, was ich sage, was ein Pfarrer sagt, was ein Priester sagt. Die Frage ist, was sagt Gott uns durch sein Wort? Und wenn jemand Zweifel hat, ob das Wort wahr ist, dann gilt die Aufforderung der Schrift, das zu prüfen. Die Bibel sollen wir prüfen, indem wir uns damit beschäftigen, indem wir schauen, ist das wirklich wahr, was dort geschrieben steht. Der Jesus selbst sagte, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und somit ist das Wort Gottes, das für heute für uns relevant ist und auf das wir achten sollten. Diese eine Seite, diese unangenehme Seite sagt uns also die Bibel, und es ist wirklich so, dass Menschen, die das lesen, sie wieder zuschlagen, wenn sie mit Gericht und Hölle und solchen Dingen konfrontiert werden. Sie sagen sich, das passt heute einfach gar nicht. Aber der Jesus selbst sagt, dass die Bibel uns gegeben worden ist, bis an das Ende der Zeit, bis zu seiner Wiederkunft, ist das der Maßstab für uns. Und deswegen sollten wir uns dem stellen. Und ein Punkt ist da sehr wichtig. Warum tun wir uns so schwer damit, uns sagen zu lassen, dass wir Sünder sind, dass wir gesündigt haben, dass wir mit unserem Leben Gott beleidigt haben? Der Jesus sagt, das ist die größte Sünde. Die größte Sünde ist, ihn abgelehnt zu haben und ohne ihn gelebt zu haben. Das Problem ist unser Herz. Stolz, das war die erste Sünde. Das war die Sünde, die den Satan zum Fall brachte. Und wir wissen, er brachte dann auch die Menschen zu Fall und brachte sie dahin, dass sie Sünder wurden. Stolz war die erste Sünde. Und wenn wir Probleme haben, anzuerkennen, dass wir Sünder sind, dann kann das unser stolzes Herz sein. Die Bibel sagt, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Dieses böse Herz führt dazu, dass wir eben die Wahrheiten des Evangeliums nicht wahrhaben wollen. Aber auf diese Wahrheiten möchte ich jetzt eingehen. Wir haben die eine Seite, wir haben einen auswegslosen Zustand des Menschen, der ohne Erlöser nicht errettet werden könnte. Aber wenn ich jetzt da stehen bleiben würde, dann wäre die Botschaft überhaupt keine frohe Botschaft. Deswegen kommen wir jetzt auf den Punkt 2, den Ausweg, das Evangelium. Und eine Bibelstelle, die uns sehr gut das Evangelium beschreibt, ist Johannes 3, Vers 16. Da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hier sehen wir die Liebe Gottes. Es ist also nicht so, dass Gott einfach nur zornig ist und ihm die Welt egal ist, sondern er ist Liebe und in seiner Liebe hat er seinen Sohn in die Welt geschickt. Die Tatsache, dass er in die Welt kam, das zeigt uns schon die Liebe Gottes. Und es heißt, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. In der Aussage schwingt aber auch schon mit, dass man verloren gehen kann. Und der Jesus selbst hat auch darüber gesprochen, wenn wir die Aussagen Jesu über Himmel und Hölle anschauen, dann wissen wir, er hat mehr gewarnt vor dem Gericht, als dass er über den Himmel gesprochen hat. Warum? Weil es um eine reale Gefahr geht. Und das ist das Wichtige. Manchmal fragt sich einer, ja, warum musst du davon sprechen? Warum musst du von Gericht sprechen? Es macht mir zum Beispiel keinen Spaß, über das Gericht zu sprechen. Ich weiß aber es ist nötig, das zu tun. Wenn ich zum Beispiel sehe, wie jemand mit verbundenen Augen auf einen Abgrund zuläuft und kurz davor ist, runterzufallen, weil er den Abgrund nicht sieht, dann werde ich rufen, dann werde ich sagen, stopp, halt, lauf nicht weiter, keinen Schritt weiter. Das ist doch das Richtige, was wir tun sollten. Und so ist es genau das, was Jesus getan hat. Er hat die Menschen gewarnt. Er hat gesagt, du bist auf dem breiten Weg. Geh nicht weiter auf diesem Weg. Halt an. Geh durch die enge Pforte ein. Ring darum, in die enge Pforte einzugehen. Das ist das, was der Herr Jesus gesagt hat. Und das zeigt auch wieder, es ist seine Botschaft. Es ist nicht meine Botschaft. Es ist sein Evangelium. Und er ist genau deswegen in die Welt gekommen. Und das ist zum Beispiel auch etwas, sein Leiden und Sterben, was durch eine Prophetie mit vielen Details angekündigt worden ist, Jahrhunderte vorher, nämlich in Jesaja 53. Und ich lese davon nur drei Verse vor, aber es ist ein ganzes Kapitel, das uns in allen Details das Leiden und Sterben des Herrn Jesus beschreibt, in einer Art und Weise, dass wir sehen, das ist wirklich von Gott vorausgesagt worden. Es heißt ab Vers 4, fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Jesaja spricht schon ganz am Anfang des Buches von der Sündenkrankheit, dass die Menschen krank sind durch die Sünde. Und somit ist Sünde das Grundproblem der Menschheit. Wenn wir die Welt anschauen, dann sehen wir, es ist tatsächlich so. Die ganze Welt ist in Sünde gefallen. Da stimmen viele Menschen zu dieser Aussage. Bei der Frage, ob ich persönlich betroffen bin, sagen viele Menschen nein. Laut einer Umfrage ist es tatsächlich so, dass die meisten Menschen glauben, dass sie besser sind als der Durchschnitt. Und das ist schon statistisch nicht möglich. Hier heißt es, wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder wandte sich auf seinen Weg. Jeder schaute nur auf seinen Weg, auf sich selbst. Mit anderen Worten, jeder ist sich selbst der Nächste. Das ist die Grundhaltung der Menschen. Das heißt nicht, dass Menschen nicht hilfsbereit sein können, nicht für andere da sind. Das ist durchaus der Fall. Aber in Zeiten großer Not denkt man erstmal an sich selbst und dann an die anderen. Und so ist die Menschheit, wird die Menschheit von der Bibel charakterisiert. Aber sie zeigt uns hier auch, er hat unsere Krankheit getragen. Er hat unsere Schmerzen auf sich geladen. Die Sündenkrankheit hat er auf sich genommen. Wir hielten ihn für bestraft. Das war die Reaktion Jesus gegenüber, als er starb. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Wir haben vorher gesehen, dass Gottes Gerechtigkeit die Bestrafung des Sünders fordert. Sünde muss bestraft werden, wird immer bestraft. Hier heißt es aber, die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Der Jesus ist stellvertretend ans Kreuz gegangen, um für diejenigen, die ihr Vertrauen auf ihn setzen, die Strafe komplett wegzunehmen und ihnen Vergebung zu schenken. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Man kann also sagen, die Strafe wurde verhängt, nämlich auf Jesus Christus. Man kann das Kreuz, man kann Golgatha, das ist ja der Hügel, auf dem Jesus starb, mit einem Blitzableiter vergleichen. Der Blitz, das ist der Zorn Gottes, der sich entlädt. Und er entlädt sich auf seinem Sohn. Wenn wir zu Christus kommen, wenn wir sein Evangelium annehmen, dann sagt uns die Bibel, dann werden uns alle Sünden vergeben. Dann werden die Sünden ausgelöscht, dann werden wir reingewaschen in dem Blut Jesu Christi. Und das drückt dieses Lied aus, dass wir rein sind, gerecht und rein in seinem Blut. Und wir hatten vorher gehört, dass die Taufe ein Zeugnis dafür ist, dass jemand genau das erfahren hat. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man dieses Zeugnis, dass man die Taufe bewusst durchführt, wenn man das persönlich erfahren hat, dass man persönlich sagt, das habe ich erfasst, der Herr Jesus ist mein Leben gekommen, er hat mein Leben verändert, er hat mir alles vergeben. Ich hätte es nicht verdient, ich hätte Gericht verdient, aber der Herr Jesus hat mir alles vergeben. Und hier sehen wir diese Botschaft, und diese Botschaft richtet sich natürlich an jeden, der das noch nicht erfahren hat. Ja, und die Frage ist, und da möchte ich jetzt jeden fragen, der das für sich noch nicht sagen kann, könnt ihr diese Liebe ablehnen? Wenn ihr auf Jesus schaut, das, was er auf Golgatha getan hat, dass er sich ans Kreuz nageln ließ für euch, dass er die Dornenkrone aufgesetzt bekam, und das waren Nadeln, die richtig in die Haut reingingen, die Schmerzen verursacht haben, diese Dornen, wie Nadeln eben, das hat er für euch getan. Wollt ihr das ablehnen? Und ja, das ganze Leiden und Sterben, dazu kommt noch, am Kreuz rief er aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die Bibel sagt, dass am Kreuz er eben die Sünde sühnte, und weil er die Sünde sühnte, wandte der Vater sich von ihm ab und Gott behandelte ihn wie einen Verbrecher. Jesus wurde wie ein Verbrecher behandelt. Warum? Weil er wurde ja bestraft, er wurde gerichtet. Und das Evangelium, das, was uns die Bibel sagt, ist eine Aufforderung an jeden, der das noch nicht für sich persönlich im Glauben angenommen hat, zu Christus zu kommen. Er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen habt. Wer das erkannt hat, dass er ein Sünder ist, dass er Erlösung braucht, der soll zu Jesus kommen und seine Sünden bei ihm abgeben. Und die Bibel sagt, dass bei der Verkündigung des Evangeliums, dass der Herr wirkt durch seinen Heiligen Geist und dass er von dieser Wahrheit überführen kann. Und so kann es auch sein, dass bei jemand von euch, dass jemand gedacht hat, vielleicht ist was Wahres dran. Vielleicht stimmt ja doch etwas von dieser Botschaft. Und dann aber gesagt hat, nein, damit will ich nichts zu tun haben. Und die Bibel sagt uns, dass wir dem Heiligen Geist, wenn er wirkt an unserem Herzen und uns nachdenklich macht, dass wir dem Heiligen Geist nicht widerstehen sollen. Paulus sagt zu den Juden, die Jesus abgelehnt haben, ihr widersteht alle Zeit dem Heiligen Geist. Es kann sein, dass ein Mensch in seinem Leben nur einmal wachgerüttelt wird und ihm diese Wahrheiten bis zu einem gewissen Grad klar werden und er sie dann ablehnt und nie mehr wachgerüttelt wird, sondern es ihm so ergeht wie dem Gottlosen im Psalm, dass er sein Leben, den Rest seines Lebens verbringt, ein gutes Leben führt, ein fröhliches Leben führt und dann stirbt und dann vor dem Richter steht und ins ewige Gericht kommt. Es war wieder Ironside, der uns zwei wahre Zeugnisse erzählt von zwei Mädchen, die hatten beide ein sehr ähnliches Leben. Sie waren beide aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus, hatten diese Botschaft von klein auf gehört, hatten gehört, dass sie Jesus Christus brauchen, dass sie seine Erlösung brauchen. Und beide sind sie in die Welt gegangen, haben den Glauben, haben das Evangelium abgelehnt und haben ein ausschweifendes Leben in Sünde geführt. Und es gibt etwas, was sich gleicht bei den beiden Zeugnissen, nämlich, dass beide todkrank geworden sind. Beide wurden so krank, dass sie nicht mehr lange zu leben hatten, und in dieser Situation gingen sie zurück zu ihrem Zuhause, um dort noch gepflegt zu werden. Nun, jetzt war es natürlich so, als sie wieder zu Hause waren, kam dann die Mutter, kamen Freunde und sagten, sie soll doch jetzt im Angesicht des Todes, soll sie auf den Herrn Jesus vertrauen, soll sie sein Erlösungswerk annehmen. Und die eine lehnte das ab, sie wollte weiter nichts damit zu tun haben. Und der Tod kam immer näher und ja, als es ihr ganz schlecht ging, kam ihr auf einmal eine Bibelstelle in den Sinn. Aber nur die Versangabe und nicht der Inhalt selbst. Und sie sagte zu ihrer Mutter, Mutter, lies das vor, lies diese Bibelstelle vor, Hesekiel 7, Verse 8 bis 9. Und die Mutter wunderte sich, was das für eine Frage sei, und schlug die Bibel auf und las vor. Nun gieße ich bald meinen Grimm über dich aus und vollende meinen Zorn an dir. Ich will dich nach deinen Wegen richten und alle deine Gräuel über dich bringen. Mein Auge soll dich nicht verschonen und ich will mich nicht erbarmen, sondern dich vergelten nach deinen Wegen. Und natürlich erschrak sie. Sie war so erschreckt und schockiert und dann starb sie. Das war eine sehr traurige Geschichte, aber wahre Geschichte, die Ironside erzählt hat. Und er erzählte dann aber auch von diesem anderen Mädchen, die dann nachdenklich wurde, die anfing, sich zu fragen, ob sie noch gerettet werden kann, wo sie doch den Herrn Jesus abgelehnt hat, vor ihm weggelaufen ist sozusagen, ob es noch möglich ist, dass sie zu ihm zurückkehrt. Und dann sagte Ironside ihr, das Evangelium sagte ihr, dass der Jesus das Werk der Erlösung für sie vollbracht hat und dass sie seine Erlösung annehmen kann und das auch tun soll. Und das tat sie. Sie fand Frieden durch den Glauben an den Herrn Jesus und ging im Frieden heim. Und diese beiden Geschichten sind tatsächlich ein Bild für die gesamte Menschheit. Wir haben einen Teil der Menschheit, die lehnen das Evangelium ab. Und der Jesus sagt, es ist der größte Teil der Menschheit. Es sind viele, die auf dem breiten Weg gehen. Und wir haben einen kleinen Teil, die den Herrn finden, die zum Herrn kommen, die sein Evangelium annehmen. Und die Frage, die sich jeder stellen muss, zu welcher Gruppe gehörst du? Auf welchem Weg bist du? Bist du auf dem breiten Weg oder bist du durch die enge Pforte eingegangen? Und die Mercedes ist durch diese enge Pforte eingegangen. Und dieser Vers in Matthäus, den wir schon gesehen haben, drückt auch ihr Leben aus. Ich schlage ihn nochmal auf, Matthäus 11. Da heißt es ja, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Sie kam zu Jesus und tatsächlich könnte man das auch übersetzen, so will ich euch Ruhe geben. Der Jesus möchte Ruhe geben und hier in dem Fall erstmal Ruhe, nämlich im Sinne eines ruhigen Gewissens. Wenn man weiß, alle Schuld und Sünde ist vergeben, kann man ein ruhiges Gewissen haben. Und dann geht die Aussage weiter, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Er fordert auf, das Joch auf sich zu nehmen. Und das ist ein Bild aus der Landwirtschaft von früher. Die Ochsen zum Beispiel, die wurden in ein Joch gespannt und konnten so den Acker pflügen. Und das bedeutet Dienst, es ist ein Bild für Dienst. Das heißt, wer zu Christus kommt, wird in den Dienst gerufen und wird aufgefordert, dem Herrn Jesus zu dienen. Und das aber nicht aus eigener Kraft, sondern in der Kraft Gottes, in seiner Kraft. Und das ist das, was Mercedes tun möchte. Sie möchte dem Herrn Jesus dienen. Sie möchte Teil des Planes Gottes sein. Sie weiß, sie hat Vergebung umsonst geschenkt bekommen. Man könnte jetzt sagen, wenn jemand Vergebung hat, wenn alle Sünden vergeben sind, dann hat man ja einen Blankoscheck. Dann kann man es ja richtig krachen lassen. Warum? Weil dann hat Gott noch mehr Möglichkeiten, Sünden zu vergeben. Die Bibel sagt aber etwas ganz anderes. Im Römerbrief Kapitel 6 greift Paulus genau diesen Gedanken auf und er sagt, das sei ferne. Er sagt, was wollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll werde? Das sei ferne. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir alle, die wir in Christus Jesus hineingetauft sind, in seinen Tod getauft sind? Wir sind also alle mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Die Bibel sagt, dass wer an Jesus glaubt, dass er Teil hat am Tod und an der Auferstehung des Herrn Jesus. Der alte Mensch ist gestorben und er hat ein neues Leben bekommen. Er hat eine persönliche Beziehung zu Jesus und das neue Leben zeichnet sich dadurch aus, dass er Frucht bringt für Gott. Und daran kann man auch erkennen, hat jemand wirklich dieses neue Leben empfangen oder nicht. Es gibt Menschen, die sagen, alles schön und gut, Jesus ist für mich gestorben, das reicht mir aus. Johannes der Täufer hat zu den Pharisäern gesagt, als sie zu seiner Taufe kommen wollten, hat er zu ihnen gesagt, so bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Wahre Buße von der Bibel her ist Gesinnungsänderung, dass die Gesinnung des Herzens sich ändert. Und wahre Buße führt dazu, dass man ein verändertes Leben hat. Und ich habe hier mal einige Punkte, die ein Erkennungszeichen von wirklichen Gläubigen sind. Der erste Punkt ist Gewissheit. 1. Johannes 5, Vers 13, da sagt Johannes, dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Also wer wirklich dieses ewige Leben bekommen hat, der weiß auch darum. Er weiß, wenn er jetzt sterben würde, dann wäre er in der Ewigkeit. Gewissheit ist ein Erkennungszeichen eines Gläubigen und es ist nicht etwa deshalb, weil er denkt, ich bin so gut oder so ein toller Gläubiger. Jeder, der wahrhaft gläubig ist, weiß, er hat immer noch Schwächen und Fehler und braucht Gottes Hilfe, um daran zu arbeiten. Aber er weiß, der Herr Jesus hat ein vollkommenes Opfer gebracht und dieses vollkommene Opfer reicht aus für Zeit und Ewigkeit. Sein Opfer, das bringt uns in den Himmel und nicht unsere eigenen Werke. Ein weiterer Punkt, was Gott wirkt, wenn er in das Leben eines Menschen kommt, ist, dass man den Wunsch hat, nach der Bibel zu leben und auch Entscheidungen in Übereinstimmung mit der Bibel zu treffen. Das wirkt Gott im Leben eines Menschen. Natürlich ist Liebe ein ganz wichtiger Punkt, dass man Gott mehr liebt und auch den Nächsten mehr liebt. Auch da, wenn uns der Nächste unangenehm ist. Es heißt auch, Sünde zu hassen. Also die gleiche Einstellung zu Sünde zu haben, die auch Gott hat. Wenn jemand Sünde nicht hasst, muss er sich fragen, ist Gott wirklich schon ins eigene Leben gekommen? Und es gibt Sünde, die die Bibel grobe Sünden nennt, zum Beispiel Unzucht. Ja, die Bibel sagt, dass wenn wir zum Glauben gekommen sind, dass wir Gott fragen sollen, wen wir heiraten sollen und dass Gott uns hilft und uns Weisheit gibt, die richtige Person zu wählen und dass wir dann auch warten mit Sexualität, bis wir verheiratet sind, weil wir wissen, mit dieser Person werden wir den Rest unseres Lebens verbringen. Das ist zum Beispiel ein Punkt, das war einer der ersten Punkte, die ich verstehen und nachvollziehen konnte, als ich zum Glauben gekommen bin. Vieles konnte ich noch nicht verstehen, aber das hat mir eingeleuchtet. Wenn Gott einen Plan hat und wenn Gott weiß, wer genau die Person sein wird, dann kann ich auch so lange warten. Es heißt, Werke zu tun, die Gott vorbereitet hat. Gott möchte, dass wir von ihm als Werkzeuge gebraucht werden und wir sehnen uns danach, uns brauchen zu lassen und freuen uns darüber, wenn er uns gebraucht. Das heißt auch, dass man sich einer bibeltreuen Gemeinde anschließt. Warum? Weil wir in die Gemeinschaft berufen sind, nicht als Alleingänger. Auch das ist ein Kennzeichen eines wahren Gläubigen. Und ein ganz wichtiger Punkt, den letzten, den ich hier erwähne, ist, dass man ein großes Anliegen hat, das Evangelium weiterzusagen. Man weiß, man ist aus Gnade errettet worden, es ist ein Geschenk. Man weiß aber, dass die Menschen um einen herum dabei sind, verloren zu gehen, dass sie in großer Gefahr sind. und dass diese Gefahr real ist und jederzeit es sein kann, dass jemand stirbt. Und wenn er ohne das Evangelium stirbt, wird er verloren gehen. Und deswegen ist dieses große Anliegen da, das Evangelium weiterzusagen. Und ein wahrer Christ wird auch bestrebt sein, das zu tun. Der eine mehr, der andere weniger. Aber es ist ein Bestreben und ein Anliegen. Deswegen ganz zum Abschluss möchte ich abschließen noch mit dem Vers. Und jeder, der das für sich noch nicht im Glauben angenommen hat, der soll wissen, das ist ein Ruf Jesu. Das ist der Ruf, den er den Menschen gesagt hat, kommt her zu mir. Und das ruft er euch zu. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und wir freuen uns natürlich, dass Mercedes, dass du das heute bezeugen möchtest, dass du zum Ausdruck bringen möchtest, das hast du erfahren, der Herr hat dein Leben verändert und dass du auch den Entschluss getroffen hast, dem Herrn Jesus treu nachzufolgen und ihm zu dienen. Da freuen wir uns mit dir.